einen schönen Dienstag zusammen. Es ist 12 Uhr und jetzt ist Anouk für uns da.
Das NDR 2 Update um 12 mit Anouk Schulen.
Vor Helgoland hat es ein Schiffsunglück gegeben. In der Nordsee suchen Rettungskräfte jetzt nach Überlebenden. Und wir schauen auf ein einzigartiges Projekt der Polizei in Niedersachsen. Heute Morgen sind zwei Frachter in der deutschen Bucht zusammengestoßen zwischen Helgoland und Langeoog. Ein Frachter, der deutlich kleinere der beiden, ist gesunken. Ein Mann wurde aus dem Wasser gerettet. 6 Personen werden allerdings immer noch vermisst. Thomas Stahlberg, NDR 2 Oldenburg. Was ist bisher über das Unglück bekannt?
Ja, gegen 5 Uhr sind zwei Schiffe draußen auf der Nordsee zusammengestoßen. Das war 22 Kilometer südwestlich von Helgoland und 31 Kilometer nördlich von Langeoog. Warum, ist noch unklar. Wir hören von den ostfriesischen Inseln nur, es gibt ordentlich Wind und Seegang, dazu noch Nebel. Der fast 200 Meter lange Massengutfrachter Policy mit 22 Mann Besatzung an Bord war unterwegs von Hamburg nach La Coruña unter der Flagge der Bahamas. Und das Küstenmotorschiff Verity, etwa war halb so groß, unter der Flagge Englands, unterwegs von Bremen nach Immingham im Vereinten Königreich. Klar ist bislang nur, der Policy ist nicht viel passiert, aber das Küstenmotorschiff ist gesunken.
Aktuell läuft ein großer Rettungseinsatz in der deutschen Bucht. Die Seenotrettung ist auch dabei. Christian Stiepeldey ist der Pressesprecher. Wann hat bei Ihnen das Telefon geklingelt und von wo aus sind Ihre Boote dann gestartet?
Die Rettungsleitstelle See hat kurz vor 5 Uhr von dieser Kollision erfahren. Wir haben 4 eigene Seenotrettungskreuzer im Einsatzgebiet. Geleitet werden vor Ort die Such- und Rettungsmaßnahmen durch unseren größten Seenotrettungskreuzer Hermann Marwede von unserer Station Deutsche Bucht Helgoland. 2 weitere Seenotrettungskreuzer waren direkt mit vor Ort. Ein 4. Seenotrettungskreuzer ist etwas später hinzugekommen. Aber in solch einer Situation sind wir glücklicherweise nicht alleine da draußen auf See, sondern dank unserer sehr dicht befahrenen Seegebiete haben wir viele Schiffe und andere Fahrzeuge, die sich zur Hilfeleistung anbieten. So auch in diesem Fall. Viele Behördenschiffe sind mit vor Ort, die wir mit einsetzen und die auch das Havariekommando mit einsetzt. Das Havariekommando ist die gemeinsame Stelle des Bundes und der Küstenländer für Großschadenslagen auf See, also für all das, was über die Menschen Rettung hinaus noch zu tun ist bei einem solch großen Unglücksfall.
Wie muss man sich diese Suche vor Ort jetzt vorstellen? Was passiert? Was tun Sie vor Ort, um die Vermissten zu finden?
Wir können von einem relativ glücklichen Umstand sprechen, dass der Unglücksort ja relativ genau bekannt ist. Das heißt, man weiß, wo man mit der Suche beginnen muss und um diesen Punkt herum kann man ein Suchgebiet bestimmen. Anhand der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge und anhand der da draußen herrschenden Drift- und Strömungsverhältnisse, Wetterverhältnisse und Seegang, dieses Seegebiet entsprechend optimal abzudecken.
Wie sind denn Wetter- und Sichtverhältnisse aktuell in diesem Gebiet, das Sie absuchen?
Wir haben dort 6 Windstärken und einen Seegang von etwa 3 Metern, also durchaus herausfordernde Bedingungen. Das ist typisch für diese Jahreszeit. Wir befinden uns in der dunklen Jahreszeit und da wissen die Seenotretter, dass die Einsätze sie mehr fordern werden, länger fordern werden und vielleicht auch gefährlicher für unsere Besatzungen sein werden als zu anderen Jahreszeiten.
Wir haben Oktober. Wie kalt ist die Nordsee aktuell und wie viele Stunden kann man im Wasser überleben?
Das kann man ganz schwer pauschal einschätzen, weil es dafür keine Tabellen gibt, bei denen man nachlesen könnte. Ich schätze die Wassertemperatur etwas über 10 Grad vielleicht im Moment ein in der Nordsee, also ein relativ kaltes Wasser, wenn wir mal von unserer eigenen Körpertemperatur von 37 Grad ausgehen. Wir wissen allerdings nicht, wie diese Schiffbrüchigen, die wir jetzt suchen, ausgerüstet sind. Wir kennen nicht ihren Ernährungszustand, wir kennen nicht ihre Bekleidung. Tragen sie zum Beispiel Kälteschutz- und Überlebensanzüge, professionelle Rettungswesten, die ohnmachtsicher sind und Spritzschutzhauben dabei haben? Und wie ist ihr psychischer Durchhaltewillen? Also wie sehr sind sie mit der Situation vertraut? Wie sehr können sie sich als professionelle Seeleute ausrechnen, dass man nach ihnen sucht? Wie groß ist also ihr psychischer Überlebenswille? Oder wie panisch sind sie vielleicht schon im Moment des Untergangs ihres Schiffes geworden, als sie ins Wasser mussten und haben vielleicht schon sehr viel Energie verbraucht? All das sind Faktoren, die darauf Einfluss haben, wie lange Menschen auf See überleben. Wir können für die Seenotretter nur grundsätzlich sagen, dass unsere Rettungseinheiten immer mindestens so lange suchen werden, wie es noch einen ganz kleinen Funken Hoffnung nach menschlichem Ermessen gibt, dass man noch Überlebende findet.
Sagt Christian Stiepeldey von den Seenotrettern über den Einsatz in der deutschen Bucht, der aktuell läuft. Da sind heute früh 2 Frachter zusammengestoßen und 6 Menschen werden noch vermisst. Und da schauen wir auch noch drauf. Wirtschaftsminister Habeck plant eine neue Industriestrategie. Darin geht es zum Beispiel um Stromnetze, erneuerbare Energien und die Wasserstoffindustrie. Was er sich genau vorstellt, das will er gleich sagen. Martin Polanski, NDR 2 Berlin, hat erste Infos.
Habeck setzt in dem Konzeptpapier auf eine stark auf staatliche Unterstützung ausgelegte Industriepolitik, insbesondere um energieintensive Branchen in Deutschland zu halten. Um das finanzieren zu können, stellt der Wirtschaftsminister von den Grünen auch die Schuldenbremse in Frage. Die müsse spätestens in der nächsten Legislaturperiode der Realität angepasst werden, so Habeck. Damit ist ein Konflikt innerhalb der Koalition bereits absehbar, denn insbesondere FDP-Finanzminister Lindner pocht darauf, die Schuldenbremse einzuhalten.
Manche schaffen es gerade kaum, am Ende des Monats was zur Seite zu legen, und trotzdem sparen wir Deutschen im Durchschnitt rund 11% unseres Monatseinkommens. Das ist mit am meisten im Vergleich zu anderen Industriestaaten. 260 Euro im Monat sind es durchschnittlich pro Kopf, das sagt das Statistische Bundesamt. Zum Vergleich, die Sparquote in Italien liegt bei etwa 2%, in den USA bei knapp 4%. Die Nachrichten von als rechtsextrem eingestuften privaten Chats bei der Polizei, die war einer der Auslöser für das, was jetzt gerade bei der Polizei in Niedersachsen gestartet ist. Ein bisher einzigartiges Programm. Grob zusammengefasst soll es die Beamtinnen und Beamten sensibilisieren. Sie sind ja diejenigen, die das Gewaltmonopol des Staates umsetzen. Sie spielen also auch eine extrem wichtige Rolle in der Demokratie. Heute soll das auch Thema sein bei einem bundesweiten Kongress in Hannover.
Polizei Hildesheim, was kann ich für Sie tun?
Hier in der Wache ist es ein Kommen und Gehen. Kripo-Beamte tragen einen Aktendeckel unter den Ellenbogen geklemmt. Streifenbeamtinnen kommen vom Einsatz zurück.
Na, was soll los heute Morgen?
Ja. Oft begegnen sie dort immer den gleichen Menschen. Alkoholikermilieu, häusliche Gewalt, Streit in der Innenstadt. Wer Polizist ist, sieht oft die Ränder der Gesellschaft, sagt Andreas Schulz.
Wir haben mit besonderen Menschengruppen oftmals zu tun und das auch tagtäglich. Und das macht nicht nur mit dem Gegenüber was, sondern das macht auch was mit uns als Polizeibeamte. Und da versuchen wir einzugreifen.
Er ist Personalratsvorsitzender in der Polizeiinspektion Hildesheim und Demokratiepate. Ein ungewöhnlicher Titel innerhalb der Polizei.
Wir versuchen natürlich, unsere Kollegen in diesen Bereichen zu sensibilisieren.
Sensibilisieren für die Werte, für die Polizei einstehen soll. Die unantastbare Würde des Menschen oder dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Demokratiepaten wie Andreas Schulz sollen Kollegen und Kolleginnen Austausch bieten, Ausflüge zu Gedenkstätten der deutschen Geschichte organisieren, widersprechen, wenn zum Beispiel sich rassistisches Denken einschleicht, beschreibt Carsten Rose, der Direktor der Polizeiakademie.
Je besser uns das gelingt, desto enger werden, glaube ich, die Räume für diejenigen, die unserer Verfassung und unseren Grundwerten gegenüber kritisch oder feindlich gegenüberstehen. Und zwar nicht nur in der Gesellschaft allgemein, sondern, das muss man auch sagen, auch in den eigenen Reihen.
Es wird gesprochen, nicht übereinander, sondern miteinander. So etwas stünde auch anderen Behörden gut zu Gesicht, findet Michael Parrak.
Es ist richtig, dass man auf die Polizei besonders schaut, weil sie eben eine so wichtige Aufgabe im demokratischen Rechtsstaat hat. Aber natürlich, Demokratiearbeit, das ist etwas für den gesamten öffentlichen Dienst. Wir reden von 5 Millionen Beschäftigten. Die Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes sind die Gesichter des Staates. Wenn die unzufrieden sind und an der Demokratie zweifeln, dann hat das Auswirkungen auch im Außenverkehr, in Arbeitsämtern, in Meldestellen.
Mehr als 100 Polizisten und Polizistinnen haben sich weitergebildet, sind jetzt als Demokratiepaten unterwegs. Andere Bundesländer wollen jetzt folgen. In Schleswig-Holstein hat der erste Ausbildungsdurchlauf begonnen.
Angelika Henkel, NDR 2 Hannover.
Und das war Anouk Scholän mit dem NDR 2 Update. NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.